Ja, ich habe ein Bild von einem Fußballspieler mitgebracht, dem es nicht so gut ging. Sebastian Rudi. Ja, er hat einen Stollenschuh von einem schwedischen Spieler ins Gesicht bekommen beim Spiel Deutschland gegen Schweden. Es war anscheinend unabsichtlich. Es hat trotzdem wehgetan. Nasenbeinbruch, starkes Bluten, er lag da am Boden. Er wollte gerne im nächsten Spiel den Deutschen helfen, aber er konnte nicht mehr spielen. Es war einfach, hat ihn zu tief verletzt. Und muss jetzt erstmal da umgehen mit diesem Foul. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Wie gehen wir eigentlich damit um in unserem Leben, wenn wir gefoult werden? Wenn jemand die Spielregeln überschreitet oder vielleicht die Linien, die ich mir selbst gesetzt habe und ich merke, der übertritt die, ja, und es tut mir weh. Es kann sein, du hast vielleicht einen Geschäftspartner und du merkst, wir haben eigentlich ein paar Absprachen gebrochen, getroffen, wie wir damit umgehen, und er hält sich nicht dran, mehrere Male. Oder jemand, dem du persönlich tief vertraust, und er missbraucht es immer wieder und du fragst dich, kann ich jetzt der Person noch weiter vertrauen? Soll ich das Risiko eingehen oder soll ich es lieber sein lassen? Und wenn ich dann gefoult werde und ich liege am Boden, es tut weh und ich habe keine Kraft mehr, weil ich vielleicht auch eine Wunde in mir habe, was gibt mir wieder Kraft, aufzustehen und weiterzugehen? Was gibt mir wieder Mut, ja, auch das Leben positiv wieder anzugehen? Und ich möchte zwei Kraftquellen heute vorstellen. Die eine ist Vergebung. Eine anhaltende, erneuernde Vergebung, die uns heilt. Und das andere ist Freude, eine tiefgehende Freude, die unser Leben wieder Kraft geben kann. Ich möchte mit Vergebung beginnen. Menschen hatten ja schon immer mit Fouls und Fehlentscheidungen zu kämpfen. Das ist sozusagen Teil des Spiels. Also wenn du lebst und auf diesem Spielfeld unterwegs bist, wirst du irgendwann mal gefoult. Das hilft uns auch manchmal, vielleicht diese Illusion, uns davon zu reinigen, dass wir das immer alles fair in unserem Leben abläuft. Und wenn wir gefoult werden, dann tut es weh. Und wenn du gefoult wirst und du hast dann eine Verletzung und du trägst die mit dir rum, dann ist es ja ganz klar, dass es dich schwächt. Du kannst nicht mehr so stark weitermachen. Und die Wunden müssen heilen und es braucht manchmal auch Zeit. Und einer dieser Heilungsprozesse in unserem Leben, der passiert tatsächlich durch Vergebung. Wenn du verletzt worden bist, zum Beispiel durch Worte oder vielleicht auch durch Schweigen, ja, wenn einer nicht mehr mit dir redet, das kann auch sehr verletzend sein. Oder durch Aggression. Ja, oder durch ständiges Nörgeln an dem, was du leistest und du merkst, es tut dir weh. Dann ist es manchmal so, wie wenn jemand so einen Pfeil nimmt, ja, und er schießt ihn auf dich, ja, und du merkst, das trifft dich und es tut echt weh. Es gibt ja immer wieder Leute, die Pfeile auf uns schießen. Manchmal lernen wir auch gut auszuweichen. Mit der Zeit haben wir vielleicht auch ein dickeres Fell, wir können damit umgehen. Aber es gibt dann immer wieder Pfeile, die uns treffen und wir merken, hey, das hat richtig wehgetan. Und dann entsteht sozusagen eine Wunde. Wenn unser Körper blutet oder was gebrochen ist, dann merken wir das recht schnell. Obwohl es gibt auch innere körperliche Verletzungen, die man nicht so schnell merkt, erst wenn man die Auswirkungen dann irgendwie erkennt. Und wenn wir in unserem Innern verletzt werden, dann kann es sein, dass du in deinem Innern verletzt bist und du merkst es gar nicht. Du merkst es erst an den Auswirkungen oder andere Menschen merken es an den Auswirkungen und sagen, hey, was ist denn eigentlich bei dir los? Wieso bist du so verletzt? Und wenn wir innerlich verletzt sind, gibt es vielleicht zwei Wege, die wir oft gehen. Der eine ist, wenn ich verletzt bin, ich ziehe mich zurück. Rückzug. Ja. Ich vertraue nicht mehr, ich habe keine Lebensfreude mehr, ich ziehe mich einfach zurück. Eine andere Reaktion kann natürlich auch sein, ich werde aggressiv. Ich ziehe mich nicht zurück, sondern ich werde zynisch, ich werde wütend, ja, ich werde stur und ich zeige das auch nach außen, weil ich innerlich verletzt bin. Natürlich können Reaktionen unterschiedliche Ursachen haben, aber wenn du merkst, dass bei dir gerade irgendwie, dass du Kraft verlierst, so Lebenskraft, und du erkennst, hey, ich ziehe mich immer mehr zurück oder ich werde in letzter Zeit vielleicht immer aggressiver, vielleicht weil du innerlich verletzt bist. Ich möchte mal ein kleines Foul erzählen, das ich erlebt habe, als ich im Ausland gelebt habe. Ich habe eine Zeit lang im Ausland gelebt, in Brasilien, und da hat mich immer wieder, die haben mich immer wieder verletzt. Ich habe versucht, mich zu integrieren, ja, die Sprache zu sprechen, so ein bisschen so zu sein wie die, da, ja, ich komme ja aus dem Ausland. Und es gab immer wieder welche, die gesagt haben, hey, du Deutscher. Das hat mich gesagt, sag mal, ich bin doch nicht ein Deutscher, ich habe einen Namen, ja, ich bin doch eine Person. Und dann beim Auswählen von den Fußballmannschaften, ja, ich nehme den Deutschen da. Und dann mussten wir da arbeiten manchmal oder Sport machen. Die haben immer mit nacktem Oberkörper das gemacht, ja, alle braun gebrannt und ich als Deutscher komplett knallweiß. Und dann nach einer Weile immer so, hey, du Deutscher, zieh doch mal ein weißes T-Shirt aus. Und ja, ich fand es nicht so witzig. Ich habe dann nach einer Zeit mich verletzt gefühlt. Und was habe ich gemacht? Automatisch habe ich mich zurückgezogen. Ich wollte mit denen nicht mehr so den Kontakt haben, vor allem mit den besonders witzigen, ja, mit meiner Kühle und vielleicht auch ein bisschen so Härte zeigen, hey, das geht so nicht. Und ich bin so froh, dass ich mit der Zeit erst einmal gelernt habe, dass in Kulturen der Humor teilweise anders ist als bei uns Deutschen. Ja? Und das andere, dass ich sage, hey, ich will jetzt diese Verletzung doch nicht mit mir rumtragen. Ich will jetzt einfach vergeben. Ja? Gott ist doch der Vergebende. Und ich will einfach neu starten, positiv mit Vertrauen da reingehen. Das hat mir unheimlich geholfen, auch in die Kultur reinzufinden. Ich glaube, wenn das geblieben wäre, ja, dann wäre immer mehr Rückzug gekommen. Und dann mit einer Zeit wird es auch unheimlich anstrengend. Dann verliert man einfach an Kraft. Und es gibt sicherlich noch mehrere, aber es sind so zwei Möglichkeiten, wie ich auf Verletzungen reagiere. Ich habe so ein Bild dabei. Entweder ich ziehe mich zurück und verliere die Lebenskraft oder Rebellion, ja, Aggression nach außen. Aber es gibt noch einen besseren Weg, den Weg der Vergebung. Und das Schöne ist, wir können Gott tatsächlich bitten und sagen, Gott, du siehst gerade, was bei mir ist, bitte zeig mir doch, bin ich irgendwo verletzt? Vielleicht merke ich es gar nicht. Zeig mir doch, ob da irgendeine Wunde ist, die jemand in mir drin verursacht hat. Ich möchte die mal sehen und kennenlernen. Und Gott, ich möchte deinen Weg gehen, den Weg der Vergebung. Und ich möchte, dass du mich heilst durch diese Vergebung, dass es wieder gut wird. Und ich kann diese Vergebung in Anspruch nehmen. Die Bibel hat ein wunderbares Bild für Gott, nämlich sie beschreibt Gott als einen Hirten. Das heißt, ich kann als verletztes Schaf sozusagen zu Gott kommen und er ist derjenige, der mich zu frischem Wasser führt, der meine Seele erquickt, der mir einen Tisch bereitet, der meine Wunden heilt. Ja, da wird gesagt, er salbt mit Öl, das ist ein Bild für Heilung, dass Gott Öl, ja, über mein Leben, über meine Seele gießt und ich merke, da wird wieder was heil in seiner Gegenwart. Also wenn du merkst, ich habe hier eine Verletzung, dann komm zu diesem Hirten im Gebet, im Singen, im Wahrnehmen, in Zeit mit ihm und sag, Gott, veränder du das, heil du das. Und das passiert, dass Menschen heil werden und dass sie erneuert weitermachen können von diesem barmherzigen Hirtengott. Und dann kannst du auch sagen, Vater, ich weiß, der hat mich verletzt mit diesem Pfeil, aber ich möchte jetzt nicht verletzt rumlaufen in meiner Wunde, weil wenn wir verwundet sind, was machen wir? Wir werfen die Pfeile ja wieder zurück, entweder durch eben Rückzug oder durch Aggression und verletzen den anderen. Ich kann sagen, Vater, ich möchte ihm vergeben und ich möchte auch, dass du mir vergibst für die Pfeile, die ich abgeworfen habe. Vergebung heißt eben, dass ich den Pfeil, der kommt, dass ich den nicht nehme und zurückwerfe, sondern dass ich ihn nehme und sozusagen zerbreche, so, weg. Ja? Und ich lege ihn hin und ich sage, okay, ab jetzt gehe ich wieder neu auf diese Person zu. Ich rechne es ihm nicht mehr an. Ich trage die Wunde nicht ständig mit mir rum. Und dann kriege ich wieder Kraft. Weil wenn du die Wunde rumträgst, die ganze Zeit, das macht dich nur schwach. Ja, und wenn ich Pfeile abwerfen muss, das kostet auch viel Kraft. Und es kann sogar sein, dass Gott dich dann gebraucht, dass du selber zu einer heilen Person für anderen wirst. Manchmal macht es Gott. Da gibt es jemanden, der hat mich verletzt. Ich vergebe ihm und dann bin ich derjenige, der ihm den Tisch bereitet. So groß ist Gott, ne? dass seine Heilung durch mich zu dem anderen fließt. Das kann auch sein. Also eine Kultur der Vergebung, dass ich immer wieder erneuert werde mit deinen Fouls, mit deinen Verletzungen, die werden immer wieder vorkommen, dass du sagst, ich will durch den, der sich ja selbst ans Kreuz hat nageln lassen mit solchen Pfeilen und der vom Kreuz aus sagt, Vater, vergib ihnen. Von dem Vergebung fließt, der vergebende Gott schlechthin ist, von dem möchte ich meine Wunden heilen lassen und Vergebung zu anderen bringen. Das ist eine unheimliche Kraftquelle. Und die zweite Kraftquelle, eine bleibende, tiefe Freude. Der Bruder von Jesus, einer der Brüder, heißt Jakobus, der hat einen Brief geschrieben, steht im Neuen Testament und er schreibt am Anfang von seinem Brief folgenden Satz, der ziemlich krass ist, sag ich mal. Er sagt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Fouls und Niederlagen verschiedener Art durchmachen müsst. Hä? Wie kann er sagen, dass mein Foul, das ich erfahren habe, meine Verletzung, meine Niederlage, hier steht eigentlich Prüfungen verschiedener Art, dass das ein Grund von besonderer Freude sein soll? Wie kommt er zu so einer Perspektive? Jakobus weiß erstens, du wirst gefoult werden. Das gehört zum Leben dazu. Und es passiert manchmal unerwartet. Es ist manchmal ein Schlag ins Gesicht und es tut weh. Aber wenn wir sehen, dass Jakobus selbst sehr, sehr viele Fouls erfahren hat. Er hat sehr viel durchgemacht, überhaupt die Christen damals. Es gab keine Religionsfreiheit, wir können es uns vielleicht gar nicht vorstellen. Jakobus wurde 62 nach Christus auch umgebracht, einfach nur, weil er Christ ist. Also er spricht hier nicht einfach von irgendwas, sondern er hat selbst sehr viele Schwierigkeiten durchgemacht. Und er sagt jetzt, es soll ein Grund von großer Freude sein. Warum? Er erklärt es jetzt, ich lese mal den nächsten Vers. Er sagt, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Also Jakobus beschreibt eine ganz weite Perspektive und er spricht aus einer sehr tiefen und engen Beziehung zu Gott heraus. Und er sagt, deine Situation, in der du gerade drinsteckst, dein Foul, deine Niederlage, deine Verletzung, ist eine Chance. Natürlich tut es weh. Jakobus sagt nicht, dass es nicht weh tut. Aber er sagt, in dieser Situation jetzt, in dieser Prüfung, ja, da will Gott was mit dir arbeiten. Er möchte nämlich, dass dein Vertrauen, dein Glaube so standfest wird, so stark wird, dass aus deinem Glauben heraus dein Leben sich tatsächlich verändert. Wahnsinn, oder? Die Situation, in der du gerade bist, will Gott sozusagen gebrauchen, um unseren Glauben festzumachen, dass in uns ein festes Vertrauen wächst. Und wenn es passiert in unserem Leben, dann ist es nicht was so ganz schnell immer nach außen sichtbar ist. Ja, wenn ich ein Spiel gewinne beim Fußball oder ein Turnier, dann habe ich eine Medaille, die kann ich jedem zeigen. Hey, schaut mal, was ich Tolles geleistet habe. Aber wenn ich in der Niederlage bin und Gott was an mir arbeitet, dann sieht man das nicht so schnell nach außen. Dann dauert es. Das ist was Stück für Stück wächst. Und das ist das Thema eigentlich bei Jakobus. Er will, dass wir, er sieht, dass Gott uns festmachen möchte, dass aus unserem Glauben was wächst, dass es konkret wird, dass sich was verändert. Ich glaube, einige von uns haben ja wahrscheinlich in letzter Zeit Fußballspiele angeschaut. Gestern war ja auch ein sehr spannendes Spiel. Und wenn wir Fußballspiele angucken, dann schauen wir diese Fußballer an, ja, und dann denken wir manchmal so, hey, ist doch voll einfach. Wieso macht er das Ding nicht rein? Den Elfmeter. Und wir vergessen vielleicht, wenn ein Fußballspieler dort spielt, wie viel vorher im Verborgenen sozusagen passieren muss, damit er das so gut machen kann. Wie viel muss er trainieren? Seine Ernährung muss er umstellen. Er muss Taktik lernen. Er muss die Spielabläufe immer und immer wieder durch, dass es sozusagen auswendig kann. Also ein Großteil dessen, was er leistet, sehen wir gar nicht. Und wir kennen es sicherlich auch aus unseren Berufen. Wenn eine Ärztin eine tolle Operation macht, ja. Oder eine Lehrerin gut unterrichtet. Oder wenn ein ITler deinen Computer repariert und du denkst, hey, das ist ja voll einfach eigentlich, oder? Oder ein Rollladenbauer kommt zu dir nach Hause, repariert deinen Rollladen innerhalb von ein paar Minuten und denkst, das ist ja ganz einfach. Dann vergessen wir oft, wie viel Training, wie viele Fehler hat die Person machen müssen. Wie viel hat sie lernen müssen, wie viel Erfahrung, bis sie auf diesem Niveau was gut kann, ja, und sozusagen ein Segen wird für andere. Und in unserem Glaubensleben ist es ähnlich. Wie viel muss in unserem Innern erstmal passieren, damit nach außen was sichtbar wird? Und es passiert in deinem Verborgenen, in deiner Beziehung, in deinem Vertrauen mit Gott. Und Jakobus sagt, schau mal, ist doch genial. Es gibt einen Trainer, Gott selber. Und der ist in deiner Situation und der kennt dich und der will dich trainieren. Gott will dich trainieren. Das ist eine Riesenchance. Heb doch mal deinen Blick. Schau doch mal, was Tolles mit dir machen will. Jakobus sagt hier, dass daraus entsteht Vollkommenheit. Vollkommenheit meint jetzt nicht so ein perfektes menschliches Leben, sondern Vollkommenheit meint bei Jakobus ein Leben, das immer mehr dem Willen Gottes entspricht, dem Wesen Gottes, dem Charakter von Gott. Also er trainiert mich, damit ich ihm immer ähnlicher werde und dass aus meinem Glauben heraus tatsächlich was passiert. Und das gibt Freude. Das kann dir eine tiefe Freude geben. Wir können vielleicht auch manchmal so ironisch ein bisschen sagen, ich weiß nicht, ob du gerade in einer schweren Situation bist, wenn du das kannst, ja, zu Gott sagen, ja, Vater im Himmel, bin mal gespannt jetzt, was willst du hier jetzt an mir trainieren? Okay, ich habe es verstanden, es ist gerade schwer, jetzt bin ich mal gespannt, was du an mir arbeiten möchtest. Ich freue mich drauf, sagt Jakobus. Ich weiß, dass es schwer ist, vor allem dann, wenn ich denke, ich habe alles selber doch richtig gemacht. Ja, manchmal machen wir, engagieren uns, wir führen Gespräche, wir reden mit Gott sogar, wir denken, wir machen alles richtig und dann kommt trotzdem das Foul. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder wieso hat der andere das falsch gemacht? Und wir bleiben dann immer bei diesem Denken, ich denke, wieso habe ich das falsch gemacht, wieso hat der andere das falsch gemacht und wir bleiben und es schwächt uns. Und Jakobus sagt, hey, komm doch mal raus aus der Denke und schau auf Gott. Er hat doch da in all dem was vor, er will dich trainieren. Vertraue ihm. Und vielleicht kannst du in deiner Situation dann die Frage stellen, oder darf Gott auch anders dich trainieren, wie du es dir vorgestellt hast? Darf Gott das anders machen, wie du das dir gerne wünschst? Darf er mich trainieren? Bleibe ich trotzdem mit ihm verbunden? Martin Schleske, ein Geigenbauer und spirituell Suchender, der sagt, in solchen Situationen verneigt sich unsere Seele. Das ist die Verneigung unseres Lebens vor dem Geheimnis Gottes. Ja? Dass wir eben dann geduldig und in Verbundenheit mit ihm bleiben. Dass wir Gott nicht an uns binden, sondern uns selber an ihn in der Situation. Auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn Schmerz und Spannung da sind, ich weiß, ich werde letztlich trainiert. Und Paulus sagt es so schön im Gebet, er sagt in Epheserbrief, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Und wenn Gott unendlich viel mehr zu tun vermag mit seiner Kraft, dann heißt es doch auch, dass er Dinge tun kann, anders, als ich sie mir vorstelle. Auch wenn ich es gut gemeint habe. Gott ist doch Gott. Er ist doch der Trainer. Ich glaube, er braucht mein Coaching nicht. Und aus diesem Verstehen, dass er da ist, dass er mich trainiert, kann Freude wachsen in der Schwierigkeit. Und das andere, was Jakobus so bewusst ist, Jakobus weiß, ich werde jetzt trainiert. Aber ganz am Ende, ja, wenn das Endspiel kommt, da habe ich schon gewonnen. Weil der Endgegner, der ist schon besiegt. Ich bin ja schon Sieger. Christus hat schon alles vollbracht. Er ist ja schon gestorben und auferstanden. Und wenn ich mich an ihn binde, dann spiele ich in seinem Siegerteam. Ich werde sozusagen als Sieger trainiert. Und egal, was kommt in meinem Leben, am Ende steht nicht die Niederlage, am Ende steht der Sieg. Was für eine Perspektive. Jakobus sagt, weite doch mal einen Blick. Wenn du Christus hast, was kannst du noch verlieren? 2014 gab es ja ein legendäres Spiel, das wahrscheinlich in die Geschichtsbücher des Sports eingehen wird. Halbfinale in Brasilien. Ja, Deutschland führt zur Halbzeit 5:0. Und dann kommen die deutschen Spieler in die zweite Halbzeit. Sie wissen, sie haben noch ein bisschen zu spielen, es gibt noch ein paar Minuten. Aber eins war klar, das Ding haben wir gewonnen. Vielleicht werde ich noch gefoult. Vielleicht kriege ich auch noch ein, zwei Tore. Aber eins ist klar, wir sind die Sieger. Und Jakobus sagt, schau mal, du hast schon noch ein bisschen zu spielen in deinem Leben und du wirst vielleicht noch gefoult werden. Vielleicht kriegst du auch ein Tor, aber eins ist sicher, am Ende bist du bei ihm. Er hat's vollbracht. Und diese Freude an Gott, die gibt uns Kraft. Ein Leiter aus Israel, der Nehemia, der hat es so toll dem Volk weitergegeben, auch nach einer schwierigen Situation. Er sagt, seid nicht bekümmert, seid nicht traurig, denn die Freude an Gott ist unsere Stärke. Die gibt dir Kraft. Also die zwei Kraftquellen, dass wir die Vergebung in Anspruch nehmen und immer wieder heil werden und auf der anderen Seite, dass wir die Freude an Gott groß werden lassen, weil wir wissen, er trainiert uns und er hat schon den Sieg errungen. Lass deinen Mut nicht sinken. Die Freude an Gott gibt dir Energie. Amen.